Normalerweise findet ein Crash oder eine starke Korrektur statt, wenn der Markt überpositioniert ist. Und von daher wird das Modell, was im Moment von Trump angestrebt wird, vollkommen unterschätzt. So etwas hat es in der Geschichte der USA seit 1776 noch nicht gegeben. Wir bauen im Moment die Weltordnung um. Und es gibt eine Region, die vollkommen runterfällt und darauf bocke ich sogar noch stolz. Das ist die Europäische Union. Wenn wir daran nicht kurzfristig etwas ändern, dann fliegt uns unsere Industrie um die Ohren. Was denkt sich eigentlich Berlin? Was denken sich die Regierungen? Was denken die sich, dass man so mit dem Souverän und der Wirtschaft umgehen kann? Das ist Gutsherrenart.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute bin ich zurück mit einem hochkarätigen Gast. Er ist Chefvolkswirt der Netfonds AG und natürlich Börsenexperte. Herzlich willkommen zurück, Volker Hellmeier.
Ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen.
Volker, immer eine Ehre und immer ein Vergnügen. Und wenn dir solche Interviews gefallen, dann kannst du mir einen Riesengefallen tun und meinen Kanal abonnieren, um solche Gäste nicht mehr zu verpassen. Volker, viele Zuschauer, glaube ich, reiben sich ein bisschen die Augen. Neue Allzeithochs, der DAX mit dem besten ersten Halbjahr seit 2007. Und das bei den ganzen Problemen und Risiken. Warum steigen die Kurse?
Das hat mehrere Gründe. Das eine ist, wir gehen mal ganz grundsätzlich ran, Aktien bieten implizit, indirekt den besten Inflationsschutz. Und insofern müssen wir uns immer anschauen, was ist eigentlich das nominale Wachstum in der Weltwirtschaft? Und letztes Jahr lagen wir bei über 8% nominal, also real plus die Inflation. Und dieses Jahr liegen wir irgendwo im Bereich zwischen 7-8%. Und das ist natürlich eine Steilvorlage grundsätzlich für Aktien. Insbesondere dann, und das ist das Besondere im Vergleich zu früheren Perioden, weil die Stabilität des Finanzsystems im Hintergrund, also Geldwerte, fragiler sind als meinetwegen vor 20 oder 30 Jahren. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt zum grundsätzlichen Verständnis. Und der nächste Punkt ist, wenn man in Aktien investiert, investiert man in die Kreativität der Zeit, in die Innovation der Zeit. Und diese Leute, die Vorstände, müssen sich alle 3 Monate erklären vor den Investoren. Das ist ja was anderes als bei Bundestagswahlen oder Wahlen insgesamt, wo die Parteien was versprechen, was sie dann vielleicht auch nur halten. Das ist ja eine ganz andere Qualität. Diese beiden Aspekte wirken unterschwellig. Explizit, insbesondere bezüglich der letzten 2 Jahre, haben wir eine Situation, weil wegen dieser Krise viele der professionellen Marktteilnehmer große Absicherungsvolumina haben auf ihre Portfolien im Aktienbereich. Das heißt, die gehen gar nicht mit voller Kraft durch diesen Aufschwung bisher. Wenn eine Krise zusätzlich kommt, wird noch weiter abgesichert. Und genau diese Politik der großen Kapitalsammelstellen führt dazu, dass die Korrekturen oder auch ein Trendwechsel nicht stattfinden, weil dafür gibt es dann zu wenig Munition. Normalerweise findet ein Crash oder eine starke Korrektur statt, wenn der Markt überpositioniert ist. Und das ist er die letzten 2 Jahre nicht. Und das erklärt dann immer, dass man diese Rückschläge hat und innerhalb kurzer Zeit wird das Ganze wieder aufgeholt. Das hängt mit den Positionierungsgraden zusammen. Und der nächste Punkt, der für mich wichtig ist, Unternehmen jetzt gerade in diesem Umbruch mit künstlicher Intelligenz, mit IT, optimieren ihre Geschäftsmodelle latent. Und wir haben es in der letzten Berichtssaison gesehen, gerade bei technologischen Aktien, Technologieaktien aus den USA, die enorm abverkauft wurden. Die Unternehmen kamen mit überraschend positiven, Microsoft, Alphabet als Beispiele, mit überraschend positiven Daten. Und dann führt das genau zu dieser Konstellation, in der wir sind. Und bei Europa spielt noch eine Rolle, dass im Hintergrund wabert, dass diese Ukraine-Krise, die ein Belastungsfaktor für die gesamte europäische Wirtschaft und damit auch psychologisch für europäische Märkte darstellt, dass die im Laufe des Jahres beordnet wird. Und diese Hoffnung, und nicht nur Hoffnung, sondern Erwartung teile ich aufgrund der Erschöpfungszustände, die sich hier derzeit in diesem Konflikt ergeben.
Lass uns da gleich noch explizit drüber sprechen, über die Ukraine-Russland-Sache, denn da wurden wir jetzt ja schon auch ein bisschen enttäuscht in diesem Jahr. Also da haben wir schon gedacht, vielleicht geht's ein bisschen früher. Bleiben wir noch kurz bei der Börse. Bist du dann jetzt voll investiert oder hältst du noch Cash? Wie schätzt du das ein? Ist noch Luft nach oben?
Also ich bin noch nicht voll investiert, sage ich ganz offen. Ich bin, so wie die Kapitalsteinsammelstellen, mit anständigen Positionen versehen, aber ich habe noch nicht Vollgas gegeben. Wir haben auf der anderen Seite zu bedenken, wir haben die Sommerpause, da gibt es normalerweise weniger Aktivität. Das gilt dieses Jahr natürlich auch nicht ganz so. Und insofern hinterfrage ich mich beide hier selber, aber das ist meine hanseatische Art, vielleicht auch in der Positionierung, weil wir in dieser Sommerpause jetzt enorme Probleme aller Voraussicht nach auch lösen können. Mhm. Die Handelskonflikte gehen jetzt in Richtung des Kulminationspunktes, 9. Juli. Ist ja der Aufschub, den Donald Trump gewährt hat. Und wenn es hier zu Lösungen kommt, und das zeichnet sich grundsätzlich ab, können wir nachher nochmal drüber diskutieren, dann gäbe es in meinen Augen nochmal zusätzliche positive Impulse, weil losgelöst von den Ergebnissen, ob das jetzt 5 oder 10% mehr Zoll ist, dann gibt es Planungssicherheit. Und was für Unternehmen und die reale Wirtschaft das Übelste ist, ist, wenn es keine Planungssicherheit gibt. Das ist übrigens, das können wir bezüglich Deutschland nochmal besprechen, Strom, Steuer und so weiter. Versprechen, dann Versprechen gebrochen, aber gleichzeitig Vertrauen einfordern. Das ist ja schon etwas ambitioniert, ist das richtige Wort, glaube ich.
Was hast du denn zuletzt geändert in deinem Depot?
Also ich habe weiter den Technologiesektor stark drin, weil das ist für mich mittlerweile ein Sektor, der durch Positionsanpassung in der professionellen Branche in meinen Augen unter historischen Gesichtspunkten der letzten 5-6 Jahre eher unterrepräsentiert ist. Da sind viele Gewinne mitgenommen worden. Das heißt, da sehe ich Aufholpotenzial. Wir sehen jetzt auch gerade bei Microsoft, ich glaube, die bewegen sich im Moment wieder an All-Time-Highs. Und ich bleibe dabei, auch europäische Aktien, da bin ich aber eher im Bereich der Old Economy aufgestellt. Das ist im Moment ein bisschen langweilig, aber gefällt mir, weil auch dort gibt es riesige Short-Positionen nach wie vor, gerade bei deutschen Aktien. Und wenn diese Positionen einmal aufgelöst werden müssen, kann ich nur eins sagen, dann werden diese Märkte eng und enge Märkte bedeuten, dass dann großes Aufholpotenzial entsteht.
Blicken wir mal auf die USA zuerst, bevor wir auf den Handelskrieg schauen, auf die Ukraine. Ist die Rezession jetzt endgültig vom Tisch für dich? Du warst ja vor ein paar Wochen schon bullish oder sagen wir entspannt, optimistisch, als viele noch gesagt haben, oh, jetzt sind bald die Regale leer und der Handelskrieg und alles sieht schlecht aus. Da warst du relativ entspannt, hast gesagt, hier die Kapitalflüsse schaue ich mir an und die Zahlen sind eigentlich alle gar nicht so schlecht. Ist die Rezession jetzt endgültig vom Tisch?
Also sowas zu festzustellen wäre vermessen, weil dann müsste man ja alles wissen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Thema Rezession abgeschlossen ist, liegt in meinen Augen bei ca. 80%. Also eine hohe Konfidenz, dass das Thema Rezession uns hier nicht wieder einholt. Wir haben ja auch dieses Thema gehabt im ersten Quartal, Sondereinflüsse durch die vorgezogene Importe, diese erhöhten Handelsbilanzdefizite gehen zulasten der Berechnung der Wirtschaftsleistung. Das war ja nicht extrapolierbar. Und jetzt sehen wir eben mit den aktuellen Handelsbilanzdefiziten, die zurück zur Norm kommen oder sogar leicht unter der Norm der letzten Jahre liegen, dass wir da eher einen positiven Impuls bekommen. Die Fed, Federal Reserve, Atlanta, GDP Now, also da wird das wird gute Zahlen mit sich bringen. Und wenn wir die IWF-Prognose nehmen mit 1,8% Wachstum für die USA im April, jetzt angepasst von 0,9 nach unten, aber mit 1,8% bleiben die USA das Leistungspferd der westlichen großen, größeren Ökonomien. Noch in der Eurozone kommt mit 0,8% dahinter. Also deswegen muss man sich mal fragen, ob Euro-Dollar wirklich daran gehört, wo es aktuell notiert. Komme später zu. Aber da bin ich entspannt und ich möchte noch einen Gedanken äußern. Ich erinnere, im Januar hatten wir hier Diskussionen an den Finanzmärkten, dass die USA, dass die Haushalte nicht mehr finanzierbar seien. 10-jährige Staatsanleihen notierten mit 4,8%. Wir sind jetzt bei 4,25%. Das ganze Ding hat sich in Luft aufgelöst. Und für mich ist im Moment die aktuelle Dollardebatte auch ähnlich. Also man versucht immer bei den USA was Negatives zu finden. Es gibt auch vieles Negative. Aber wenn wir mal den Status quo vergleichen, USA unter Biden, unter Obama und heute, dann sehen wir heute, das ist ein Thema, das ich immer wieder bewege, Aristoteles, wer Strukturen verändert, verändert nachhaltig die Konjunkturverläufe, dann die Einkommen. Dann laufen die USA genau in dieses Bild, das habe ich bei Griechenland damals schon gesagt und stand vollkommen alleine. Und ich fühle mich wieder relativ alleine, aber die USA ertüchtigen sich in ihrer Struktur. Bei Griechenland wollte es keiner glauben. Ich sage heute, gerade gegenüber Europa als einem großen Konkurrenten der USA, verbessern die USA latent die Rahmendaten im Gegensatz zu Europa. Und das wird sich in wirtschaftlicher Aktivität niederschlagen. Und von daher wird das Modell, was im Moment von Trump angestrebt wird, vollkommen unterschätzt in seiner mittellangfristigen Wirkung. Märkte sind meistens natürlich opportunistisch kurzfristig, aber für mich verändern sich hier gerade ganz stark die Determinanten, für die wir innerhalb der Weltwirtschaft auf die kommenden Jahre, wenn diese Politik für seitens Trumps weiter fortgesetzt wird.
Aber kurzfristig, es sind schon so ein paar unschöne Sachen. Zum Beispiel der Arbeitsmarkt, da haben wir ja gesehen in dieser Woche, da haben wir im Juni eigentlich gerechnet mit so 89, 90.000, wurde sogar abgebaut. Also der Arbeitsmarkt schwächelt schon, oder? Da müssen die Zinsen doch bald ein bisschen runter zumindest, oder?
Ja, also wir müssen das mal konstatieren. ADP, es gibt den Bericht von ADP über die Privatwirtschaft. Da haben wir jetzt minus 33.000. Und das hat mich auch überrascht. Also so schwach habe ich es nicht gesehen. Aber wir müssen auch sehen, bei den Daten vom Bureau of Labor Statistics in den letzten Jahren. In der Revision wurden ganz viele der sogenannten neu geschaffenen Jobs wieder wegrevidiert. Mhm. Das heißt, wir müssen sehen, US-Arbeitsmarktdaten werden nicht erfasst wie bei uns. Bei uns können wir es auf einen Job herunterbrechen, weil unser Meldewesen das erlaubt. In den USA läuft das anders. Da hat man ein Sample, hat Umfragen für den Establishment Report und so weiter, Umfragen, und dann werden die extrapoliert aufgrund der Erfahrung der letzten Jahre. Und damit hat man gerade in der Phase, wo sich ein Trendwechsel ergibt am Arbeitsmarkt, arbeitet man eigentlich mit Annahmen, die überhaupt nicht mehr relevant sind. Und dann kommt es zu diesen Revisionen. Und insofern ist das alles für mich gar nicht so erstaunlich, was wir sehen in den USA. Haben wir es bei offenen Stellen gesehen, da wieder eine positive Tendenz. Der Arbeitsmarkt kippt nicht in meinen Augen, aber er kühlt sich ab. Und das passt auch zu der Anpassung der IWF-Prognose auf 1,8% Wachstum. Und das ist im Hinblick auch auf potenzielle Inflationsentwicklung. Löhne, wir haben dort im Moment Anstiege zuletzt von 3,9% im Jahresvergleich. Das passt schon.
Die Fed wollte auch ja eine Abkühlung. Also das ist ja
genau so. Und dann damit kommen wir vielleicht zum nächsten Thema. Also eigentlich wird im Moment werden die Karten für die Zinspolitik der Fed durch die realwirtschaftlichen Daten neu gemischt. Und zwar in die Richtungen, die auch ein Herr Trump das Ganze sehen will.
Richtung 1% würde er es ja gerne sehen, hat er zumindest. Gut, er stellt ja gerne mal eine Maximalforderung auf. Ja, vielleicht wird es dann nicht ganz so viel, da können wir auch gleich noch drüber sprechen. Du hast ja große Umbrüche bis Herbst vorausgesagt. Also warst da sehr positiv, hast jetzt auch gerade schon gesagt, du erwartest bei den USA mittel- bis langfristig da sehr positive Effekte. Was haben wir denn bislang gesehen? Also beim Handelskrieg lagst du ja ziemlich gut, oder bei den Handelskonflikten, da sehen wir schon Schritt für Schritt, arbeiten wir uns in Richtung Deals oder in Richtung nicht so schlimm wie befürchtet. Wo sind wir denn da jetzt? Was kommt da noch? Also kommen da aus deiner Sicht noch so richtig positive Überraschungen, oder müssen wir uns mit nicht so schlimm wie befürchtet zufrieden geben?
Also ich glaube, das Thema positive Überraschungen, da hatte ich etwas mehr Erwartung als das, was geliefert wird. Da muss man auch mal selbstkritisch sein. Das wird nicht geliefert. Aber es wird alles nicht so schlimm, wie man es im Vorwege, im Worst-Case-Szenario, gerade auch Anfang April diskontieren wollte. Also wir werden hier substanzielle Veränderungen bekommen. Und nehmen wir das Beispiel jetzt mal Vietnam. Dort haben wir gerade einen Deal bekommen. 20% zahlt Vietnam auf alles. Das, was im Transit ist, was also von China über Vietnam läuft, 40%. Das passt ins Gesamtbild hinein, dessen, was auch mit China insgesamt vereinbart worden ist. Aber das Interessante ist, dass die USA gar keine Zölle zahlen bei ihren Exporten nach Vietnam. Oder die Vietnamesen keine Zölle erheben bei den Importen aus den USA. Das ist interessant. Und wenn man das mal auf die gegenseitigen Ströme anschaut, dann ist das an sich ein ganz guter Deal. Und die USA sehen zu, das ist eben Make America Great Again. Die USA haben Hebeleffekte. Wenn ich als großes Land USA gegen Vietnam antrete, dann gilt das Recht des Stärkeren. Und das werden wir noch bei anderen Ländern auch erleben. Auch bei UK, wir kennen ja noch gar nicht alle Details, aber man hat einen Deal, das ist wirklich ein sehr profunder Deal, das ist eben die alte Achse Washington-London, um auch die Welt ein Stück weit zu bestimmen. MI6 spielt eine andere Rolle als der Bundesnachrichtendienst, muss man mal ganz deutlich sagen. Also diese Achse ist ja sehr profund. Und das spiegelt sich dann auch in solchen Handelsabkommen. Mit der Europäischen Union, wir werden was hinbekommen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben hier ein Problem bei der inneren Verfasstheit der Europäischen Union und der Verhandlungsposition, die Europäische Union hat. Wir treten immer noch auf mit einem gewissen moralischen Anspruch und einem Weltverbesserungsanspruch. Und das ist keine Wertung, das ist einfach eine Feststellung, bitte. Und auf der anderen Seite haben wir jemand, der sagt, wir haben hier in Amerika ein Problem, wir müssen die USA vorbereiten auf eine multilaterale Ordnung. Ich habe die Aufgabe, Amerika zu schützen. Und er agiert nicht wie ein Politiker, sondern wie ein Geschäftsmann. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Ein Geschäftsmann macht Deals. Und meines Erachtens haben wir noch gar nicht die kognitive Kompetenz. Nochmal, kognitive Kompetenz. Dieses Muster zu erkennen, zu durchschauen und darauf angemessen zu reagieren. Das ist etwas, wo es, lass mich das höflich ausdrücken, wo es uns in Europa an Professionalität mangelt, das ist der höflichste Ausdruck.
Es geht gleich weiter mit dem Interview, Leute, aber vorher muss ich euch dringend warnen, denn es ist eine Plage. Fake-Profile von mir, es wird immer schlimmer. Ich bekomme leider ständig Nachrichten von euch, auch von der eigenen Family schon, die dann fragen, das bist nicht du, oder? Oder auch Nachrichten, wo man merkt, da ist jemand auf einen Betrüger reingefallen. Hier auf den ersten Blick, da steht Mario Lochner, aber das bin nicht ich. Es gibt nur die offiziellen Profile von mir und es gibt auch keine neuen Profile. Und im Zweifel, wenn dir irgendjemand was verspricht von irgendwie Rendite 30%, 100% über Nacht in irgendwelchen Gruppen, dann bin das nicht ich. Es geht sogar schon so weit, hier Fake-KI-Stimme, da bin ich zu sehen, aber dann wird da einfach eine falsche Stimme drüber gelegt. Bitte, bitte vorsichtig sein. Ich werde hier ständig Opfer von Datenmissbrauch. Jetzt ist die Frage, ja, wer oder was steckt denn da eigentlich dahinter? Es können zum Beispiel Datenbroker sein, die da ein übles Spiel treiben. Wer oder was sind Datenbroker? Sie sammeln und analysieren alles, was sie über uns im Internet finden. Das bündeln sie dann in sogenannten Schattenprofilen und die nutzen sie dann entweder selber oder verkaufen sie. Und das musst du dir mal vorstellen. Die haben dann deine Kontaktdaten, die wissen, wonach du suchst im Internet, was du kaufst, können dich dann gezielt mit Werbung oder sogar mit Anrufen bombardieren. Aber das wäre noch harmlos. Im schlimmsten Fall wirst du gehackt und deine Identität wird gestohlen. Das große Problem an der ganzen Sache, man hat dem im Zweifel irgendwo in den Datenschutzbestimmungen sogar zugestimmt. Aber man kann seine Daten löschen lassen. Und da kommt der Sponsor des heutigen Videos ins Spiel, in Incogni. Was macht Incogni? Incogni fordert in deinem Namen die Löschung der Daten bei den Datenbrokern an und hier im Dashboard kannst du dann verfolgen, wie viele Anfragen bereits raus sind und was der aktuelle Stand ist. Und unter diesem Link hier und mit dem Code Mario Lochner bekommst du 60% Rabatt jetzt auf einen Einjahresplan bei Incogni. Den Link dazu findest du natürlich auch unten in der Beschreibung. Also man könnte sagen, unsere Politiker haben noch gar nicht kapiert, was da eigentlich für ein Spiel gespielt wird, beziehungsweise was Trump da gerade macht. Oder sie können vielleicht auch einfach nicht so richtig damit umgehen. Die Schlussfolgerung wäre jetzt, wenn wir sagen, Trump handelt als Geschäftsmann für die USA und macht das nicht so schlecht. Du hast es ja gerade erklärt, also die Amerikaner zahlen keine Zölle. Dann ist das ja aus Sicht der USA eine Verbesserung. Stehen die USA aus deiner Sicht dann wirklich vielleicht sogar vor einem neuen Boom, so wie Trump sich das wünscht, vor goldenen Zeiten? Also kommen die besten Zeiten der USA erst noch?
Ich bin sehr Hanseat, kein Euphoriker. Ich will es noch an einem anderen Beispiel teilen. Also wir bauen im Moment die Weltordnung um von einer gesetzesbasierten WTO. Diese WTO, die Gesetze gibt es, die werden nicht mehr angewandt, hin zu einer Weltwirtschaftsordnung, die immer stärker bilateral, nicht multilateral aufgestellt ist, wo die USA im Moment ihr großes Gewicht gegenüber vielen Wirtschaftsräumen durchsetzen können, um für sich bessere Bedingungen herbeizubringen. Das ist der äußere Rahmen, der wirkt positiv. Jetzt schauen wir auf den inneren Rahmen. Steuern runter, Bürokratie runter, Energie absolut forcieren, ist wichtig für KI-Investitionen. Da stellen sich die USA also auch im Vergleich zum Rest der Welt durch diese Reformpolitik Aristoteles nochmal attraktiver auf. Jetzt subsumieren wir beides mal und sagen, was bedeutet das? Was werden Unternehmen machen? Und da gibt es einen Track Record, Mario. Und dieser Track Record, der ist einmalig. So etwas hat es in der Geschichte der USA seit 1776 noch nicht gegeben. Seitdem Trump gewählt ist, hat die Zukunftsindustrie künstliche Intelligenz, KI, Artificial Intelligence, für Frau Baerbock, Artificial Intelligence, Investitionszusagen gegeben. Ich habe das nochmal mit ChatGPT jetzt gerade gecheckt, weil ich will ja keine falschen Daten bringen. Ich habe immer 2 Billionen US-Dollar, 2.000 Milliarden gesagt. Das stimmt nicht. 3.000 Milliarden US-Dollar, seitdem er gewählt worden ist. Das ist massiv. Was ist in Europa passiert? Ich gebe dir drei Möglichkeiten, Mario. Nichts, gar nichts oder überhaupt nichts. Jetzt schauen wir auf die Pharmabranche. Dort gibt es Investitionszusagen, auch nochmal gecheckt über ChatGPT, wo alle Unternehmen aufgeführt worden sind, in der Größenordnung von 230 Milliarden Euro, auch von europäischen Unternehmen, Roche 50 Milliarden für die nächsten Jahre. Was ist in Europa passiert? Ich gebe dir drei Möglichkeiten. Nichts, gar nichts oder überhaupt nichts. Jetzt schauen wir weiter. Wir schauen mal den Trip Saudi-Arabien, Emirate an. Er bringt ein Geschäftsvolumen von 2.000 Milliarden US-Dollar mit. Wann hat Frau Ursula von der Leyen das letzte Volumen von 1 Milliarde mitgebracht von ihren Auslandsreisen? Und wir sehen nichts. Und jetzt kann man natürlich vor dem Hintergrund sagen, der Euro wird die neue Weltleitwährung. Man könnte aber auch sagen, vielleicht verfolgt der Finanzmarkt oder folgt der Markt einem Narrativ, das aber nicht faktenbasiert ist. Und wenn ich Narrative habe, die nicht faktenbasiert sind, ist das wie eine Dame ohne Unterleib. Mit der kann ich ein bisschen schmusen, aber ich kann keine Familie gründen.
Also ist der Dollar für dich gerade, er schwächelt ja, also er hat jetzt eine ordentliche Schwächeperiode hingelegt. Das ist für dich jetzt kein nachhaltiger Trend. Vielleicht, klar, es kann ja noch so ein bisschen weitergehen, aber das ist jetzt nichts, wo du sagst, das wird jetzt in den nächsten 3, 5, 10 Jahren so weitergehen und wir sehen vielleicht so Euro-Dollar-Verhältnisse wie 2007, war glaube ich fast bei 1,6. Also das ist für dich eher dann Märchenstunde.
Ich will ganz anders antworten. Also ich sage nicht Märchenstunde, wir sehen im Moment das Momentum der Bewegung stimmt noch. Das kann auch noch ein Stück weitergehen, vielleicht 1,20, ja. 1,22. Klar. Aber wir kommen jetzt vom Tiefpunkt 1,0271. Und da haben wir innerhalb quasi von 6, 7 Monaten diese Bewegung hingelegt. Und jetzt müssen wir uns fragen, wenn die USA sich also vom Geschäftsmodell von Rahmendaten attraktiver aufstellen, wenn sich von den Handelsdeals besser aufstellen und jetzt auch noch bezüglich ihrer Exportmärkte eine Subvention bekommen durch Abwertung des US-Dollars. Will unser Standort denn mit diesem Euro-Dollar-Niveau, vielleicht noch 1,25, 1,30, überhaupt Konkurrenzfähigkeit schaffen bei den Nachteilen, die wir sowieso schon haben im energetischen Sektor und. Also das muss man auch mal bis zum Ende durchdenken. Ich finde es sehr interessant. In dem Kontext, nicht? Früher, wenn die Kurse über 1,10, 12 gegangen sind, dann gab es hier Geheul aus Paris und aus Rom. Wir haben nichts gehört. Und das macht das Ganze für mich zu einem sehr, sehr politischen Teil, der hier tatsächlich im Moment stattfindet. Das ist für mich die Ableitung im Rahmen einer Abstraktion, dass man das im Moment so hinnimmt. Denn wenn wir uns das faktisch anschauen, hat sich seit Trump die Konkurrenzfähigkeitslage der Eurozone dramatisch verschlechtert. Und wenn man jetzt das Ganze natürlich auf ein Niveau hochzieht und dann von einem erhöhten Niveau dann wieder in eine Abwärtsbewegung kommt, dann ist das natürlich besser verdaulich, als wenn es vielleicht von 1,02, 1,03 ausgegangen wäre. Also deswegen, das politische Element sollte hier bei der Bewertung an den Devisenmärkten nicht vollkommen außer Acht gelassen werden. Es gibt Indizien, ich habe es eben mit Rom und Paris als Beispiel genannt, dass dieser Hintergrund durchaus ein veritabler sein könnte, konjunktiv.
Es ist ja amüsant, weil wenn man bei uns mal so die Schlagzeilen so oberflächlich liest, dann hat man ja das Gefühl, die USA sind kurz vorm Zusammenbruch, also es fließt so viel Geld raus wie noch nie und Europa und jetzt die große Chance. Ja, ich finde, du hast es gerade gut erklärt. Also es ist.
Lass mich das nochmal aufnehmen. Es gibt tatsächlich, also diese Disruption von den USA erschüttern natürlich Vertrauen bei Kapitalsammelstellen und auch bei Staaten. Also gerade auch in Europa. Und das heißt, da gibt es auch Anpassungen im Rahmen dann des Währungsmanagements, der Allokation in Währungsbereichen. Und da hat es absolut Abflüsse gegeben. Das muss man einfach sagen. Das ist im Grunde genommen eine Schockreaktion auf eine solche Situation. Aber eine Schockreaktion muss nicht immer unbedingt nachhaltig sein. Ich habe eben dargestellt, unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten bauen die USA eher wieder Vertrauen aus. Es wird auch das erste Mal das Thema Haushalt überhaupt ernsthaft anvisiert. Nun ist die Big Beautiful Bill nicht der, wie Elon Musk zu Recht sagt, der letzte, der Weisheitsschuss. Aber lange Rede, kurzer Sinn, es wird adressiert. Und was er macht, ist eigentlich ein Stück weit Ronald Reagan. Ronald Reagan ging auch erstmal eine höhere Staatsverschuldung, die aber das Wachstum dann nach oben schob und dann hat Clinton kassiert und da waren die Haushaltsdaten saniert. Und das ist eben auch etwas, was man begreifen muss, da zwischen einer Strukturreform und dem Cashflow liegt immer ein Zeitverzug. Also insofern bin ich relativ zuversichtlich, ob dieser Dinge auch der nachhaltigen Bewertung des US-Dollars, wer heute den US-Dollar unter Trump abschreibt, der hat seine Hausaufgaben nicht gemacht und hat kein Verständnis für historische und historisch-ökonomische komplexe Konstellationen.
Wie siehst du eigentlich die Rolle von Trump jetzt? Jetzt vor kurzem haben wir viel noch gesagt, Mensch, der quatscht ja nur und der Taco-Trade hat ja Schlagzeilen gemacht, also Trump always chickens out. Aber dann kam Nahost und man muss sagen, da hat er sich schon ja, wie formuliert man das jetzt bei so einem heiklen Thema? Da hat er sich schon einen Respekt zurückgeholt, oder? Also da war er dann auf einmal wieder der schon auch dann ein bisschen überrascht hat, also vom Zeitpunkt her. Und wo man schon gemerkt hat, okay, der alte Trump ist so ein bisschen zurück. Und das war für ihn natürlich auch eine große Chance zu zeigen, so, jetzt konntet ihr euch ein bisschen lustig machen. Ihr habt mich vielleicht jetzt ein bisschen, erst vielleicht ein bisschen überschätzt, dann unterschätzt. Und ja, werdet nicht zu frech, nach dem Motto. Wie siehst du das?
Also erstmal, sein Thema ist Disruption. Über die evolutionären Anpassungen aufgrund einer inneren Korruption, um das abstrakt zu halten, waren die Systeme von innen heraus evolutionär nicht mehr veränderbar. Also wenn so etwas da ist, wenn sich Machtkonstellationen innerhalb eines Gebildes entwickelt haben, die so machtvoll sind, dass man ihnen ihre Fründe, die ihnen nicht zustehen, nicht nehmen kann, dann brauche ich eine Disruption. Und genau das macht er. Was brauche ich für die Disruption? Da geht es dann um die Methode. Ich muss unberechenbar sein. Und dieses Ding mit dem Chicken Out, ich finde das witzig. Also nein, das ist das Verhalten eines Geschäftsmanns, der auch eine Unberechenbarkeit liefern will. Aber es gibt wieder eine Linie, die im Hintergrund ganz klar erkennbar ist. Die Linie ist, ich lasse nicht zu, dass der US-Wirtschaft zu viel und zu starker Schaden zugefügt wird. Das heißt, in dem Moment, wie bei den Chinesen, dann powern wir auch hoch. Der Handel kommt faktisch zum Erliegen, aber Amerika braucht chinesische Waren. Dann geht man hin zum Pragmatismus, findet eine Lösung, die erstmal für alle Überlebensfähigkeit darstellt. Und das ist nicht Chicken Out, sondern das ist für mich, ist das eine ganz klare Linie. Wer sich mit der Thematik Methodik auseinandersetzt, der ist hier gar nicht erstaunt. Und in der Außenpolitik gibt es auch Disruption. Das heißt, diese Krisen, die wir Palästina, Israel seit Jahrzehnten haben, ohne dass wir sie lösen können, wo die sich aber latent fortentwickeln. Er verändert die Linien. Ob man das mag oder nicht, ist keine Wertung. Er verändert die Linien. Ich sage heute, am Ende steht ein Groß-Israel und eine andere Konstellation im Nahen Osten. Und die kann, das steht heute alles nicht fest, besser sein oder schlechter sein. Wir sehen es in Russland. Man kommt nicht weiter mit dem Konflikt. Er ist nicht zu gewinnen. Also gehen die USA einen Weg, um diesen Konflikt zu beenden und wieder mit Russland Geschäfte zu machen. Erlaub mir da einen Exkurs. Und nochmal, bitte nicht zu viel reininterpretieren, jetzt auch für unsere Zuhörer. Man wird immer gleich als Trump-Fan oder Putin-Fan oder Versteher dargestellt. Blödsinn, mein Job ist es zu analysieren. Analyse. Vor dem Maidan 2014 war Europa der wichtigste Handelspartner Russlands. Das ist Geschichte. Das war die China. Und jetzt will Trump wieder Geschäfte mit Russland machen. Und er wird Geschäfte mit Russland machen. Das ist nicht eine Frage des Ob, sondern es ist wann und wie. Das ist ein definiertes politisches Ziel. Das sollte nicht unterschätzt werden. Mhm. Auch nicht in Brüssel. Auch nicht in Berlin. Und wer fällt vollkommen hinten runter? Also wenn wir uns die Konstellation, Entwicklung, Wirtschaftsverhältnisse Russland zum Rest der Welt anschauen, vor 2014 und perspektivisch in der Zukunft. China wird der größte Handelspartner bleiben. Der globale Süden wird ein massiver Block werden. Auch dort entwickelt sich die Wirtschaft immer weiter und positiv und braucht russische Rohstoffe. Muss Moskau sich keine Sorgen machen. Russland ersetzt in Teilen die Position, die die Europäische Union im Wirtschaftsverkehr mit Russland hatte. Und es gibt eine Region, die vollkommen runterfällt und darauf bocke ich sogar noch stolz. Das ist die Europäische Union. Also keine Wertung. Das ist eine Feststellung. Das ist das, was dabei am Ende rauskommt. Und das Thema Moral, das hat in Deutschland immer auch eine Rolle gespielt, war aber nie ein dominantes Thema in der Außenformulierung der Außen- und Wirtschaftspolitik von 1949 bis 2010-12. Und das hat uns in eine Lage gebracht, die sensationell war. Wir gehören zum Westen, aber galten als ein ehrlicher Broker bei Problemen des globalen Südens mit dem Westen und waren Moderator. Und diese Rolle als Moderator und auch in der Toleranz anderer Kulturen und damit auch anderer politischen Systeme hat unserer Wirtschaft im globalen Süden Tor und Tür geöffnet. Wir haben diese Tür zugemacht. Wir, nicht die, wir haben sie zugemacht. Durch Hybris, durch Selbstüberschätzung, durch den Glauben, dass unsere aktuelle Moral mit Gendern und sonst etwas von anderen Ländern übernommen werden muss oder sollte. Wir haben sie damit im Grunde genommen ein Unterwerfungsverhalten eingefordert und alles verspielt, was wir uns von 1949 bis 2010-12 aufgebaut haben. Und das ist eine hohe Hypothek, kann ich nur sagen, für ein Land wie Deutschland, das von Importen und Exporten in seinem Geschäftsmodell abhängig ist. Das ist eine Lebensabhängigkeit. Das ist nicht klug.
Jetzt wäre ja meine Schlussfolgerung aus deinen Analysenausführungen, dass man eben auf die USA auf jeden Fall setzen sollte, beziehungsweise nicht den Fehler machen sollte, den sieht man ja so oft an der Börse, es passiert eine Entwicklung, jetzt zum Beispiel in diesem Jahr Europa vorne, die USA jetzt nicht super schlecht, aber eben schlechter. Dann wird natürlich darüber berichtet, jetzt die große Chance in Europa. Und jetzt da hinterher zu laufen, wäre das jetzt genau der Fehler. Jetzt ist natürlich Substanz in Europa da. Da sind auch spannende Aktien. Jetzt wollen wir auch Europa nicht komplett schlecht reden. Aber wäre das jetzt so der klassische Fehler, raus aus den USA aus deiner Sicht und alles rein, nur weil Europa mal ein paar Monate Schlagzeilen macht?
Also ich hab keine Lust auf europäische Staatsanleihen. Das ist das Erste.
Mhm. Warum?
Im Moment, wenn ich Anleihen machen müsste, dann würde ich amerikanische Anleihen kaufen.
Weil du den Dollar auch real siehst nach wie
vor. Ja, perspektivisch sowieso. Also nochmal, wenn ich Anleihen kaufe, bin ich langfristiger Investor. Und ich habe dargelegt, warum die US-Wirtschaft deutlich besser laufen wird als Europa. Es sei denn, Europa findet sich in einen Reformpfad ein, der heute gar nicht vorstellbar ist. Wir bräuchten Größenordnung von 7-8% der Wirtschaftsleistung an Reformvolumen. Da sehe ich uns nicht. Also auch ein Herr Merz liefert hier vollkommen überschaubar und nicht mehr auf den Nebenkriegsschauplätzen als auf den Kriegsschauplatz, wo das Schicksal Deutschlands dann hängt. Da reden wir über Energie. Nein, also von daher sage ich, US-Anleihen sind interessant. Warum? Wir haben eine Inflation bei 2,3% Verbraucherpreise und wir haben im Moment bei den 10-jährigen Staatsanleihen einen Zins von 4,26. Das ist ein positiver Realzins von ungefähr 1,9%. Das ist attraktiv. Wir schauen uns mal die Bundesanleihen an. Die liegen derzeit bei 2,6%. Bei einer Preisinflation von 2,0, das ist ein positiver Realzins von plus 0,6. Finde ich den US-Zins viel interessanter. Das ist der eine Punkt. Jetzt zu den US-Aktien. Die Kreativität findet in den USA statt. Ich habe eingangs dargestellt, 3 Billionen Investitionen in künstliche Intelligenz. Das heißt, technologisch reiten die uns weiter nach vorne weg. Und vor dem Hintergrund zu sagen, auch in Biotechnologie, also in ganz vielen Bereichen, wenn wir über den Westen reden, dann sind die USA immer noch der Innovationsschwerpunkt innerhalb der westlichen Welt. Mhm. Und da, wo Innovationen sind, liegt auch der Gewinn. Also von daher jetzt zu sagen, amerikanische Aktien, no, macht keinen Sinn. Es machte durchaus zwischenzeitlich Sinn. US-Märkte waren sehr hoch bewertet, europäische extrem unterbewertet. Ein Großteil der Bewegung der letzten Monate ist eine Anpassung wieder hier zur Norm, wie wir sie aus früheren Zeiten kannten. Insofern würde ich weder in das eine noch in das andere zu viel hineininterpretieren wollen. Für mich ist der entscheidende Punkt, dass man Unternehmen identifiziert, mal ganz losgelöst von dem Standort, wo sie domizilieren. Die produzieren ja heute alle global. Unternehmen anschauen, Branchen anschauen, da liegt Wumms drin, da liegt Wumms drin und da wird investiert und weniger nach dem Motto jetzt Dollar oder Euro.
Lass uns gerne über Deutschland sprechen, um das Thema USA abzuschließen. Also jetzt denken wir einfach mal positiv. Es läuft so weiter, es werden jetzt die Handelsdeals, die letzten noch abgeschlossen, der Dollar erholt sich auch, die USA sind nicht pleite, wie viele das ausgerufen haben schon und die Anleiherenditen schießen auch nicht durch die Decke und dann fallen die Zinsen jetzt noch ordentlich. Und es geht halbwegs so auf, wie du es heute beschrieben hast, also die USA sind einfach am fittesten und haben die besten Firmen. Was ist da möglich bei Zinsen von 2% oder vielleicht von Trumps feuchten Traum 1%?
Lass uns das mal realistisch einschätzen, erstmal, was vom Zins zu erwarten ist. Mhm. Also, was wir erstmal erkennen, wir haben jetzt 8 Zinssenkungen seitens der EZB am kurzen Ende, die aber am langen Ende am Kapitalmarkt nicht verfangen haben. Da haben wir eigentlich eine Nullnummer. Das heißt, das Umlaufvermögen kurzfristig finanziert, dort habe ich Entlastung, aber nicht bei Investitionen. Ausrufungszeichen. Wir schauen uns die USA an. Wir haben positiven Realzins, der Fed-Fund-Satz, Mittelsatz ist 4,375. Mhm. Die Inflation ist 2,3, ist ein Realzins von plus 2,075. Schauen wir auf die Eurozone, Geldmarkt. Preisinflation 2%, Anlagezins 2%, ist ein Realzins von 0. Wo ist da die Attraktivität? Ups. Jetzt können wir sagen, okay, die USA könnten auf einen Realzins von 0 gehen, dann reden wir von ca. 2,25% Zinssenkung insgesamt, die kommen können über die nächsten 18 Monate als Beispiel. Mhm. Das erwarte ich nicht. Ich glaube, die Federal Reserve wird etwas konservativer sein. Das Maximum wird liegen unter Maßgabe, dass die Preisinflation auf aktuellen Niveaus sich fortschreibt, in der Größenordnung von 2,50-3%. Also 2,50 für den Fed-Fund-Zielsatz als Optimum. 2,5 bis 3. Das heißt, wir reden von 5-6 Zinssenkungen, die realistisch sind. Und das würde in der Tat in den USA viel bewegen, insbesondere am Hypothekenmarkt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die Traktion auch am Kapitalmarkt dann da sein wird mit Entlastungen für zukünftige Haushaltsfinanzierung, aber auch für die Immobilienmärkte, die in einer schweren Rezession sind. Der Penning Home Sales Index, der Index anhängiger Hausverkäufe,
sieht nicht so gut aus,
ist auf den tiefsten Niveaus seit der Geschichte, tiefer als in der Immobilienkrise. Das heißt, wenn man die Wohnungswirtschaft in den USA bewegen will, dann brauche ich einen fallenden Kapitalmarktzins und da sehe ich Luft von 1 bis 1,5% dann. Und dann läuft dieser Sektor noch zusätzlich. Also wenn ich mir diese ganze Konferenz anschaue und so wie das gemanagt wird, das wirkt für uns alles chaotisch, weil es auch medial chaotisch dargestellt wird. Ich sehe es differenzierter, ich finde es viel konstruktiver in sich, auch konkludent, aber mit der Methodik von ein wenig Chaos als Mittel der Disruption. Und wenn man so da durchschaut, dann kommt man zu einem anderen Ergebnis als das, was die Märkte derzeit spielen. Und wie gesagt, ich glaube an die Kreativität der Unternehmen, ich glaube an technologische Lösungen für viele Probleme, auch im Klimabereich und ähnlichen Dingen. Und wenn wir uns diesen Sachen wissensbasiert, für Deutschland ein ganz wichtiges Thema, wissensbasiert zuwenden, dann werden wir die Probleme lösen. Wenn wir glauben, es durch Verbotskulturen in den Griff zu bekommen, dann werden wir uns hier ökonomisch zerstören und auch gesellschaftlich zerstören. Das sind die Alternativen, die sich mittellangfristig bieten. Das ist keine kurzfristige, eine mittelfristige Prognose.
Lass uns über Deutschland noch kurz sprechen. Schwarz-Rot, jetzt sind Sie noch nicht lange im Amt, das muss man fairerweise sagen. Trotzdem, welche Schulnote gibst du der neuen Regierung bislang?
4. Aber das Gute ist, die andere Regierung vorher hatte eine 6.
Ja, das ist man.
Und insofern ist es eine Verbesserung. Ich hab das letztes auch gerade vor kurzem im Gespräch, war jetzt gerade auch in Frankfurt, gehabt. Ja, Hellmeier hieß es, aber es ist doch besser als vorher und das stimmt. Und ich will das auch nicht alles zerreden. Wir machen viele Dinge, die in die richtige Richtung gehen. Aber wir adressieren nicht das Primärproblem. Das Primärproblem ist, dass die Energiepreise, Gas, 5-mal so hoch sind wie in den USA und wir der energieintensivste Standort sind. Wenn wir daran nicht kurzfristig etwas ändern, dann fliegt uns unsere Industrie um die Ohren. Jetzt kann man sagen, wie Herr Fratscher, das ist Banane halbe Höhe, ist vollkommen wurscht, dann deindustrialisieren wir halt. Sorry, wir haben kein anderes Geschäftsmodell. Also das ist so wie die Energiewende ohne Netz. Man macht eine Energiewende, hat keine, so, wir gucken mal, was passiert. Ja, und wir sehen heute den Salat. Ja, und wenn man jetzt sagt, wie Herr Fratscher, als Chef des DIW, du merkst, ich bin empört, wir deindustrialisieren, wir werfen unser Geschäftsmodell weg. Ohne ein anderes zu haben, dann ist das eine Verantwortungslosigkeit gegenüber dem Standort, gegenüber der Wirtschaft, die und nur die Wirtschaft schafft die Einkommen, die Unternehmen, der Kapitalstock, das Steuersubstrat als auch die privaten Einkommen durch direkte oder indirekte Zahlung. Verdammt nochmal, was ist da in Berlin los, dass man diese Zusammenhänge nicht erkennt? Und wir müssen bei Energiepreisen, wir brauchen die nachhaltige Energieversorgungssicherheit. Aber lass mich optimistisch sein. Wir werden ja noch einige Interviews führen. Ich hoffe, dass beim Interview in circa Anfang nächsten Jahres die Energieversorgungssituation ganz anders aussieht als jetzt. Und das hat was mit den USA zu tun. Wir werden mehr amerikanisches Gas bekommen.
Das ist ja im Gespräch jetzt auch.
Nicht unbedingt LNG, sondern amerikanisches Gas, das so amerikanisch ist wie das indische Rohöl, was wir bekommen. Denn das sind auch russische Moleküle. Und in dem Moment, da bin ich mal gespannt, wie Berlin und unsere Politiker reagieren werden. Aber dann ist es gutes amerikanisches Freiheitsgas natürlich. Ich habe mal Augenzwinkern hier. Aber es geht hier um das Überleben unseres Kapitalstocks und damit um die Zukunftsfähigkeit des Standorts. Und da gilt es zu handeln, wenn man Demut vor der Verantwortung hat, die man mit seinem Kanzler, Ministerposten laut Eid gegenüber dem Souverän übernommen hat.
Weißt du, was ich hier so irre finde? Also gut, Fratscher, ich bin jetzt auch kein Fan von ihm. Jetzt könnte man ja sagen, ja, Disruption gehört dazu, Schumpeter und Co., aber wir sind ja bei den ganzen Zukunftstechnologien auch jetzt nicht gerade drauf und dran, laufen zu lassen oder da richtig Gas zu geben, sondern da wird ja auch viel gebremst. Also man fragt sich schon, wie du es gerade beschrieben hast, wenn jetzt die Autoindustrie oder generell die Industrie abkackt, ja, was soll denn dann kommen? Also es wird ja auch daran nicht wirklich gearbeitet. Also da frage ich mich manchmal schon, soll es vom Himmel fallen oder also?
Ja, und weißt du, was mich ärgert, Mario? Es ist Es gibt ja Leute, die lange vor dieser Entwicklung gemahnt haben und gewarnt haben. Gemahnt haben und gewarnt haben. Und ich gehöre dazu. Wir lernen ja nicht. Also ein Dominostein nach dem anderen fällt um in die falsche Richtung bezüglich der Planung Berlins. Wir haben jetzt beispielsweise das US-Unternehmen Dow Chemical, das seine Standorte vielleicht in Ostdeutschland 2026 dicht macht. Tut mir leid, das ist Substanzverlust. Und die Unternehmen gehen, ich bin gespannt jetzt auf die nächste Nettokapitalflussrechnung fürs letzte Jahr. Ich habe die erst bis 2023. Wir werden wieder sehen, dass wir Blut verlieren. Und wer latent Blut verliert und wo nichts dazukommt, weil Wirtschaft nicht gepflegt wird. In diesem Jahr 2,5 Milliarden sind es, glaube ich, seitens der Bundesregierung für die Wirtschaft. Davon lebt dieses Land. Die Wirtschaft ermöglicht doch erst alle anderen Ausgabentöpfe, die man in Berlin sonst noch bedient. Und man hat für jedes andere Thema zweistellige Milliardenbeträge für Drittländer, für die Ukraine. Aber das, was uns am Leben erhält, dafür haben wir 2,5 Milliarden, nachdem man den Wirtschaftssektor nach Gerhard Schröder seit 20 Jahren stiefmütterlich behandelt hat. Also mir stockt der Atem. Es geht um den Begriff Verantwortung. Verantwortung gegenüber dem Land, den Bürgern und dem Kapitalstock. Wie soll die Unternehmerschaft denn Vertrauen haben, um zu investieren? Da habe ich Zeiträume von 10 bis 20 Jahren, wenn man wie jetzt bei dem Thema Stromsteuer wieder hinter die Fichte geführt wird. Denkt sich eigentlich Berlin? Was denken sich die Regierungen? Was denken die sich, dass man so mit dem Souverän und der Wirtschaft umgehen kann? Das ist Gutsherrenart. Das ist nicht Demokratie. Tut mir leid. Für Demokratie braucht man auch ein Gefühl der Verantwortung. Als Devisenhändler, was ich mal früher gelernt habe, hieß es, my word is my bond. Als hanseatischer Kaufmann gilt das genauso. Was ich hier erlebe, ist die Negation all dieser Grundlagen, die dieses Land stark gemacht haben. Und das ist etwas, was mich zutiefst betrübt, weil Vertrauen ist eine Währung. Eine Währung, wie eine Währung. Und wenn ich das Vertrauen latent unterbaue, dann darf ich mich nicht wundern, dass es kein Vertrauen gibt und auch keine Investitionen. Die Investitionen sind aber bitter notwendig, um die Abschreibung innerhalb des Kapitalstocks allein zu ersetzen. Und wenn dann zusätzlich noch Kapital abgezogen wird in fremde in Produktionsstätten, in fremde Länder, wo man übrigens nicht unsere grüne Politik macht, wo wir dem Klima eher Schaden zufügen, weil wir hier hohe Standards haben und die Produktionsstätten gehen in Länder, wo es weniger scharfe Regulierung gibt. Da muss man sich mal fragen, welches Geisteskind wir hier eigentlich sind. Und das sind Dinge, die mich wirklich umtreiben. Mario, das macht mich traurig, weil es geht mir doch nicht darum, Rechthaberei zu betreiben. Ich brauche das alles nicht mehr. Es geht mir um die Verantwortung für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands, Europas im internationalen Kontext. Und da gibt es viel zu tun.
Ja, die Stromsteuer, das ist auch so strategisch dumm. Also ich habe mich da auch sehr geärgert. Es ist die Frage trotzdem, wie kriegen wir diese bisschen positive Stimmung? In der Industrie hat man es ja auch gemerkt, auch wenn es nur Umfragen sind. Ja, es ist nichts Handfestes. Trotzdem ist es ja schon mal ein Anfang, dass die Stimmung besser wird und dass die Investoren auch im Ausland Deutschland wieder ein bisschen entdecken. Wie kriegen wir jetzt das weiter, ohne dass wir uns jetzt wieder hier den Kahn gleich schon gegen die Wand fahren und gleich sagen, ja gut, hoffen wir, dass die nächste Regierung besser wird. Was würdest du jetzt konkret machen in 3-4 Sätzen? Also Energie ist das Thema, aber wie würdest du anfangen heute noch?
Also ich würde erst mal sagen, verabschieden wir uns von dem Atom-Exit. Belgien hat es gerade gemacht. Das ist auch ein Zeichen an die Wirtschaft mittellangfristig, das ist nicht kurzfristig, aber mittellangfristig. Wir sorgen für Versorgungssicherheit. Da gibt es heute Kleinstanlagen, die sind alle relativ, die sind schneller darzustellen als das, was wir von den Großanlagen von früher kennen. Ein Punkt. Der nächste Punkt ist, ich würde mich bei der Wirtschaft entschuldigen. Als Regierung. Im Namen aller Regierungen der letzten 20 Jahre. Dass man so liederlich mit der Wirtschaft umgegangen ist. Und ich würde einen latenten Wirtschaftsrat aller Verbände mit der Bundesregierung einmal Tage pro Monat ins Leben rufen, um die ganzen Hotspots, die es gibt innerhalb der Wirtschaft, direkt im Kanzleramt zu adressieren und von da aus Maßnahmen zu treffen. Der nächste Punkt ist, wir brauchen keine Karotte vor der Nase bei Steuersenkungen, sondern die muss geliefert werden. Gerade jetzt, wo die Regierung immer das Wort bricht, soll man sich auf zukünftige potenzielle Körperschaftssteuersenkung verlassen als Unternehmer, um Investitionen zu tätigen. Nein, liefer sofort. Und das Ganze einsparen mit Dingen, die wir nicht wirklich machen müssen. Davon gibt es verdammt viel. Gerade auch im Verhältnis zu Drittländern. Und wenn wir den wenn wir uns etwas mehr für den Frieden in der Ukraine einsetzen, könnten wir sehr, sehr viel Geld sparen. Auch bezüglich der Militärausgaben. Ich finde es ganz interessant. Ja, wir müssen unser Militär wieder auf die Beine bringen. Ich war 1980, 81 bei der Luftwaffe und bin damals sehr gefördert worden. Danke nochmal an dieser Stelle mit auch Methodik- und Rhetorikseminaren als Ausbilder und Co. an der Wirtschaftsakademie Kiel. Aber das müssen wir auf den Vordermann bringen. Aber dass man im Grunde genommen, das sind konsumtive Ausgaben, die zwar notwendig sind, aber diese konsumtiven Ausgaben höher ansetzt als die Infrastrukturmaßnahmen, Bildungsmaßnahmen und Wirtschaftsförderungsmaßnahmen, ist wieder ein Unverständnis der Kausalitäten, wie, woher das Kapital innerhalb einer Volkswirtschaft kommt. Also die Wirtschaft würde ich sehr, sehr hochgewichten, sage ich ganz deutlich. Und das bedeutet auch im Bereich des Sozialstaates, dass wir Abstriche machen müssen, weil wenn wir so weitermachen, werden wir sie auch machen müssen, aber dann gezwungenermaßen, weil wir sie uns nicht mehr leisten können. Und dann sollte man sie jetzt auf ein Maß reduzieren, das nachhaltig finanzierbar ist und wo man mit der Forcierung der Wirtschaft, so wie die USA es jetzt machen unter Reagan, so wie Schröder es gemacht hat mit der Agenda 2010, mit dem folgenden nach ein paar Jahren, dass das Ganze greift, dass man die Dinge in diese Richtung bewegt. Das ist politisch sicherlich nicht ganz einfach, weil Politiker wollen des Tages Lobs, aber es geht hier um den Begriff Verantwortung. Und da sage ich an dieser Stelle noch auch eins, vielleicht auch nicht ganz politisch korrekt. Danke, Gerhard Schröder. Sie war ein Glücksfall für dieses Land. Wir brauchen mehr davon.
Ja, kann ich nur unterschreiben. Lass uns noch kurz über die Ukraine sprechen. Was macht dich denn da jetzt immer noch hoffnungsvoll? Jetzt hatten wir ja bei Trump, hatten ja viele die Hoffnung, dass er da angekündigt, er will das schnell beenden. Hat sich auch ein bisschen die Zähne ausgebissen. Also ist es nicht so festgefahren, wie lange nicht?
Es ist festgefahren. Wir haben Lippenbekenntnisse seitens Europas, dass man Frieden will. Das sind aber Lippenbekenntnisse. Wir tun das Handeln und die Worte fallen vollkommen auseinander. Hier hat man einen anderen Plan, auch weil man sich vielleicht geirrt hat, Irrtümer nicht zugeben will. Aber das will ich gar nicht in der Tiefe bewegen. Ich sage Folgendes. Aktuelle Nachrichten, die USA werden weniger liefern, weil die eigenen Bestände dünn sind. Die USA ziehen sich raus. Europäische Bestände sind sehr dünn. Kurzfristig ist die Rolle der USA überhaupt nicht zu übernehmen. Und wir übernehmen uns vollständig in der Leerung unserer Ressourcen, die wir haben. Außerdem ist es teuer. Der nächste Punkt ist bezüglich der Ressourcen, die es an Soldaten gibt, dass die Ukraine dünn läuft. Fakt ist, seit Wochen, seit Monaten schreitet Russland weiter vor. Und man muss Realitäten anerkennen. Europa will einen Frieden nach dem Motto, keine Gebietsverluste nach den Maximalforderungen der Ukraine. Das hat mit Realpolitik nichts zu tun. Stellen wir uns die Realpolitik, sagen, okay, es gibt einen russischen Teil, das war es Peter Scholl-Latour übrigens, russischen Teil innerhalb der Ukraine, die sind russischstämmig, sprechen Russen, haben eher russisch-orthodoxe Kultur, auch bezüglich des Glaubens, christlich-orthodoxe Kultur, Entschuldigung. Und es gibt den westlichen Teil, der ist eher katholisch geprägt und da sollte man vielleicht die Grenzen ziehen, um diesem Land wieder Frieden zu schenken und dem Sterben ein Ende zu setzen. Und wir sind Humanisten. Wenn ein Spion oder sogar ein Doppelspion umkommt, sind wir bereit, wenn es die Russen waren, zu sanktionieren. Hier sterben Hunderttausende mittlerweile, weil wir im Frühjahr 2022 Boris Johnson und der Biden-Regierung gefolgt sind. Sorry. Machen wir es mal gerade. Wir können immer weiter zerstören, aber wir zerstören damit noch etwas. Wir zerstören unser Standing im globalen Süden, denn der globale Süden sieht es nicht so wie Europa. Und mal die USA ziehen sich raus und damit ist für mich das noch mal die Faktische, dass mit dem latent weiteren Rausziehen der USA die Situation für die Ukraine nicht besser werden kann, sondern nur schlechter. Und dann gilt es jetzt eben irgendwann auch mal, sich an den Diplomatentisch zu setzen. Etwas, wo es in Berlin vielleicht zu wenig Expertise gibt, auch in Brüssel mittlerweile. Aber ich berate gerne.
Volker, sehr schön. Vielleicht schaut dir jemand zu, der einen Rat brauchen kann. Eine Frage noch zu China. Du hast gerade den globalen Süden nochmal angesprochen, der ja immer mächtiger wird und auch natürlich ein bisschen mehr vom Kuchen abhaben will. Wie schätzt du China ein? Also ich habe vor kurzem mit Frank Sieren gesprochen, der lebt dort ja schon seit 30 Jahren. Er hat gemeint, China ist in der Pubertät und es ist irgendwie so ein gemischtes Bild. Also auch wenn wir uns die Zahlen anschauen, positiv, negativ, positiv, negativ, positiv, negativ. Man hat das Gefühl, irgendwie, die wissen selber nicht, wo es hingeht, wo sie hinwollen, wo sie hin können. Wie schätzt du China ein?
ich schätze China unheimlich stark ein. Und ich gehe mal ganz anders, ich gehe mal weg von Konjunkturdaten, Immobilienkrise und so weiter. Es gibt zwei Punkte, die mich sehr zuversichtlich machen für China. Das eine ist Bildungsentwicklung. Die schießen förmlich nach vorne. Auf welchem Platz ist Deutschland eigentlich innerhalb Europas in der Bildungsstatistik?
20?
Auf dem letzten Platz. Auf dem letzten Platz. Nur mal als Beispiel. Die sind ganz weit vorne. Die haben eine Generation, die will sich, junge Generation, die will sich nicht zum Erfolg chillen, sondern die will was für den Erfolg tun, die will was wissen, die will Erfolg haben. Ein Punkt. Das führt zu bestimmten Resultaten. Das Resultat wird vom ESPY-Institut dargestellt in Australien. 64 Wissenschaftsfelder, die für die Zukunft elementar sind. Und China führt in 57 von 64 und auch deren wirtschaftlichen Anwendungen. Und da kann ich nur eins sagen, wer dieses Land abschreibt, macht einen Riesenfehler. Die können Probleme haben hier und dort. Hier baut sich die USA führen, übrigens in anderen 7, Europa kommt nicht vor. Das heißt, hier ergibt sich in meinen Augen einfach unter dem Aspekt des Potenzials keine Grundlage, hier von einem Scheitern Chinas auszugehen. Und übrigens, erlaubt mir das einfach noch, die Älteren unter uns erinnern sich sicherlich noch an den Juli 1914 vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Deutschland führte seinerzeit, so wie heute China, 90% aller Wissenschaftsfelder und deren industriellen Anwendungen. Das war ein Hammer. Und davon leben wir übrigens heute noch. Das ist unser Basisgeschäftsmodell industrieller Natur. Und insofern sollten wir das Ganze auch mal auf China anwenden. Nicht abschreiben, nein. Aber dass sie Probleme haben, ja. Und das kann auch mal kurzfristig zu konjunkturellen Verwerfungen führen. Aber für mich bleibt das strukturelle Gesamtbild sehr, sehr nicht positiv, aber absolut stabil.
Und glaubst du, wir stehen am Jahresende höher? Glaubst du, da geht noch was bei den Aktienmärkten?
Ja, klar. Also das hat wieder was, was wir eingangs besprochen haben, mit diesen Positionierungsgraden zu tun. Ja, also es kann sein, dass wir das vorwegnehmen. Wir verfolgen das, dann machen wir nochmal eine Sondersendung, Mario. In dem Moment, wo der Markt eine euphorische Positionierung einnimmt, da nehmen Risiken zu. Das kann ich im Moment nicht erkennen. Und von daher glaube ich eigentlich, dass wir diesen Weg einer wackeligen Konstellation zunächst weitergehen. Das wird sich in meinen Augen zum Ende des dritten, vierten Quartals auflösen. Aber bis zur Euphorie braucht es dann doch noch eine Zeit lang. Also höher als heute, ja.
Sehr schön. Da hoffe ich sehr, dass du recht behältst. Und wenn wir das nächste Mal sprechen, dann könnte der HSV tatsächlich schon, weil wir den Wimpel hinsehen, tatsächlich schon die erste Niederlage eingefahren haben in der ersten Bundesliga.
Also daran hat der HSV in der ersten Bundesliga Erfahrung. Und ich habe in meinem besten Freund Jens, liebe Grüße nach Koblenz an dieser Stelle, Schulfreund seit meinem 12. Lebensjahr, wir gucken gerne HSV, er ist Zahnarzt, wenn wir es mal schaffen, über Sky und WhatsApp mit Kamera. Und ich sagte ihm auch, fühlt sich besser an, in der zweiten Liga oben mitzuspielen oder voraussichtlich in der ersten unten? Und wir gucken uns an, wir nehmen es, wie es kommt.
Ist ja ein toller Verein und sieht man dann auch ein bisschen lieber als Elversberg oder Heidenheim und die Konsorten. Also ich drücke dem HSV auf jeden Fall die Daumen, dass das
danke
klappt.
Dir, Mario.
Volker, herzlichen Dank dir. War wie immer ein Vergnügen.
Gerne. Auf bald.
Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir bekommen einen Daumen nach oben und natürlich Kanal abonnieren, um sowas nicht mehr zu verpassen. Und wir freuen uns sehr über eure Kommentare. Danke dir, danke euch. Wir sehen jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.